Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Bei uns geht es ja um die bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft. Und diese Art der Begleitung von Kindern wird von vielen Eltern leider als sehr anstrengend empfunden. Wir haben heute Nora Imlau eingeladen, um mit ihr über die Belastungen des Elternalltags zu sprechen. Nora sagt nämlich, dass Bindung auch elterliche Unvollkommenheit verträgt. Das hat mich persönlich total entlastet. Wir dürfen uns durchaus ausruhen, auch großzügiger mit der Medienzeit sein und können viel weniger hart gegen uns sein. Herzlich willkommen, Nora.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Nora, du begleitest Eltern seit mehr als 15 Jahren und hast schon viele spannende, aufregende und erschöpfende Phasen als Mutter erlebt, an denen du auch andere Eltern teilhaben lässt, sei es in Social Media oder in deinen Büchern. Und viele Eltern lieben es wirklich an dir, dass du so gnadenlos ehrlich mit dem Thema Elternschaft umgehst und eben nicht dieses rosarote Idealbild malst, sondern auch immer wieder ganz klar sagst, ich bin total erschöpft und ich zweifle gerade wirklich an mir, denn das kennen wirklich alle Eltern und mir geht das auch immer wieder ganz genauso. Ich frage mich durchaus öfter, wäre es nicht einfacher gewesen, wenn ich strenger gewesen wäre? Warum machen meine Kinder gerade nicht das, worum ich sie bitte, obwohl ich so viele Jahre wirklich fast immer liebevoll und zugewandt war? Und dann höre ich ganz häufig aus meinem Umfeld, boah, ihr seid doch alle selbst schuld mit eurer Weichspülerziehung. Nora, sind wir das?
Ihr seid nicht selbst schuld daran, dass eure Kinder so sind, wie sie sind. Kinder bringen ja immer auch ihren ganz eigenen Charakter mit, ihre ganz eigene Persönlichkeit. Das wird in dieser Diskussion oft vergessen, ne? Dass ja. Kinder einfach auch eine angeborene Grundpersönlichkeit haben, die ist, wie sie ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das Aufwachsen und die Art, wie Kinder groß werden, Kinder auch prägt in ihrem Verhalten. Und was man tatsächlich sagen kann, ist, dass autoritäre Erziehung folgsamere Kinder hervorbringt. Diese Kinder haben später in ihrem Leben oft durchaus verschiedene Probleme, ne? Und diese Folgsamkeit kann sich auch irgendwann ins Gegenteil verkehren, wenn Kinder nämlich in ein Alter kommen, wo sie sagen, jetzt hast du keine Macht mehr über mich, jetzt mache ich, was ich will. Ne? Aber es ist so, dass wir schon uns darüber im Klaren sein müssen, dass wenn wir Kinder bindungs- und beziehungsorientiert begleiten, dass wir dann Kinder großziehen, die keine Angst vor ihren Eltern haben. Und das wollten wir ja.
Ja,
das
klar.
Bedeutet aber eben auch, dass diese Kinder keine Angst davor haben, Nein zu sagen und sich zu verweigern und auch Dinge nicht zu machen, die wir jetzt wirklich wichtig fänden. Das heißt, es gibt so einen Mythos, der die bindungsorientierte Elternschaft umgibt, dass wenn wir nur immer ganz liebevoll mit unseren Kindern umgehen, da so engelsgleiche Wesen dann dabei herauskommen, die aus lauter Liebe, ne, auch umgekehrt uns dann nur Gutes tun wollen.
Mhm.
Und natürlich ist es so, dass Empathie geschult wird durch diese Elternschaft und dass diese Kinder oft eine sehr fürsorgliche Seite entwickeln, weil sie selber Fürsorge erfahren haben. Aber das heißt nicht, dass diese Kinder immer das tun, was wir wollen. Denn diese Kinder entwickeln eine ganz starke Integrität und ein ganz starkes Gefühl von, ich bin mir selbst wichtig. Und wenn ich etwas nicht will, wenn ich etwas nicht mag, wenn mir etwas nicht einleuchtet, dann mache ich das nicht. Und insofern sind wir tatsächlich ein bisschen, in Anführungszeichen, selber schuld, wenn wir sehr selbstbewusste, autonome Kinder großziehen. Und gleichzeitig ist das etwas, was für die Persönlichkeitsentwicklung was ganz Wertvolles ist.
Also du hast es gerade schon angesprochen, dass es Missverständnisse gibt rund um die bindungsorientierte Elternschaft. Also ich glaube, dass die große Erschöpfung tatsächlich häufig auch aus diesen Missverständnissen irgendwie herrührt. über diese Missverständnisse haben wir auch erst vor kurzem ganz ausführlich mit Herbert Renz-Polster in Folge 141 gesprochen. Nora, du sagst auch, dass viele Eltern Bindungen damit gleichsetzen, ganz enormen Einsatz zu zeigen und ständig für das Kind da zu sein. Und aber wenn wir den Fokus zu stark darauf legen, sagst du, dann kann es sogar sein, dass die Bindung leidet. Kannst du das irgendwie erklären?
Ja, also es ist interessant, dass die Generation, die heute kleine Kinder großzieht, ja wirklich so absolut Peak-Leistungsgesellschaft aufgewachsen ist. Ne? Also das sind lauter junge Menschen, die in ihrer Schulzeit, vielleicht in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium immer so mitbekommen haben, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst Höchstleistungen bringen, damit ihr später mal erfolgreich seid, damit ihr mal einen Job habt. Im Leben gibt es nichts geschenkt. So. Und dann bekommen diese Menschen Kinder und gehen oft an diese Elternschaft heran, wie an das nächste anspruchsvolle Projekt im Job. Ne, jetzt muss ich wieder Höchstleistungen bringen, damit ich das beste Ergebnis erziele. Das ist das wichtigste Projekt meines bisherigen Lebens. Und Elternschaft ist aber kein Hochleistungsprojekt. Es geht gar nicht darum, immer sich noch mehr anzustrengen, sondern Elternschaft besteht in ihrem Kern auf ganz viel darin, Dinge geschehen zu lassen, passieren zu lassen. Natürlich ist Elternschaft auch Arbeit, Care-Arbeit. Ne? Wir müssen uns kümmern, wir müssen versorgen. Aber wir müssen auch ein Kind kennenlernen und seiner Entwicklung beiwohnen in gewisser Weise, ne? Zuschauen, natürlich auch begleiten, aber auch einfach Dinge passieren lassen. Und das fällt sehr vielen Menschen, die so, ne, leistungsgesellschaftsmäßig sozialisiert sind, unglaublich schwer. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass eine Bindungsbiografie etwas ist, was automatisch passiert. Zu keiner Zeit mussten Eltern explizit dafür arbeiten, damit ihre Kinder sich an sie binden. Sondern Bindung ist, was geschieht. Ein Kind kommt auf die Welt und muss sich binden. Das ist ein innerer Auftrag. Und diese Bindungsmuster, die können natürlich eine unterschiedliche Färbung haben. Ne? Kinder können sichere und unsichere Bindungen ausprägen und so weiter. Aber grundsätzlich ist dieser Impuls, sich zu binden, einfach da. Und wir müssen den passieren lassen. Und wir können die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das Kind möglichst sichere Bindungserfahrungen macht. Aber vor allem müssen wir diesem Bindungsaufbau, der da passiert, nicht im Weg stehen. Das heißt, es gibt bestimmte Glaubenssätze, die gerade in unserer Kultur sehr tief verankert sind, gegen die ihr ja auch mit eurer Arbeit schon sehr lange angeht. Mhm. Ne? So diese Kultur des Verhärtens, diese Angst vor dem Verwöhnen, dass Eltern gesagt wird, auch wenn du den Impuls hast, dein weinendes Baby hochzunehmen, lass es liegen, das muss es lernen. So, ja, also das sind so Stolpersteine, die können dem Aufbau einer sicheren Bindung im Weg stehen, wenn wir sehr stark auf diese Verwöhnangst hören. Aber wenn wir grundsätzlich mit unseren Kindern zugewandt umgehen und ihnen zeigen, deine Signale sind uns wichtig und nach bestem Wissen und Gewissen reagieren wir darauf, dann können wir quasi zugucken, wie eine sichere Bindung entsteht, ohne dass wir da ganz aktiv dafür etwas tun müssen. Und was natürlich passiert, wenn Eltern zu stark in diesen Bindungsperfektionismus einsteigen, also wenn Eltern das Gefühl haben, ich darf als Mutter oder Vater keine Fehler machen, ich muss immer prompt und angemessen in jeder Situation die exakt richtige Reaktion zeigen, dann strengen sie sich so stark an, dass sie darüber oft ausbrennen. Ne? Und Ausgebranntheit, Burnout, sorgt bei allen Menschen dafür, dass sie weniger feinfühlig werden, dass sie quasi Scheuklappen haben, die zugehen, dass sie weniger Stress aushalten können, dass sie auch schneller wütend werden, schneller auch unfreundlich und ungerecht werden, einfach aber aufgrund eigener Überlastung. Das heißt, Bindungsperfektionismus führt ironischerweise oft dazu, dass wir uns in einer Weise verhalten, den sicheren Bindungsaufbau eher erschwert, weil wir dadurch weniger feinfühlig werden gegenüber unserem Kind. Und wenn wir aber schaffen, diesen Bindungsaufbau geschehen zu lassen und uns dabei gut um uns selbst zu kümmern und uns ganz bewusst auch eine gewisse Unperfektheit zuzugestehen, dann werden wir dabei entspannter sein. Und diese Entspannung ist dann der Nährboden dafür, dass wir feinfühlig und responsiv, ja, auf unser Kind eingehen können. Und das sind eben die beiden Ankerpunkte einer sicheren Bindung.
Ja, klingt total nachvollziehbar. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie wir Bindung leben können, ohne in den Burnout zu geraten, würde ich gern erst einmal kurz darüber reden, wie viel Erschöpfung denn normal ist. Mhm. Also gibt es Situationen, in denen du raten würdest, sich kompetente Hilfe zu holen, weil man es vermutlich nicht schaffen wird, allein aus diesem Zustand herauszukommen?
Mhm. Jetzt kommt Werbung. Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien
echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich ja so, dass in unserer Gesellschaft eine gewisse elterliche Erschöpfung, gerade auch eine mütterliche Erschöpfung, oft als normal angesehen wird, auch bis zu einem gewissen Grad fast schon verklärt wird, ne? Im Sinne von junge Mütter haben keinen Schlaf, aber das größte Glück, so. Und da müssen wir wirklich auch aufpassen, dass wir nicht da einen Muttermythos zementieren, der mentalen Gesundheit von Eltern tatsächlich schadet. Denn natürlich ist es normal, dass man mit einem kleinen Baby nachts immer wieder geweckt wird, dass man nicht so durchschlafen und ausschlafen kann, wie man das vielleicht vor der eigenen Elternschaft konnte. Aber auch Mütter sind keine Zauberwesen, die auf Dauer mit 2,5 Stunden durchbrochenem Schlaf leben können, ne? Ja. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir auch mit einem Baby, auch mit einem Kleinkind schauen müssen, dass unsere eigenen Grundbedürfnisse nach Schlaf, nach Nahrung, nach Erholung, nach Inspiration, ja, und Stimulation erfüllt werden. Und dazu braucht es idealerweise ein Bindungsnetz, also mehrere Menschen, die gemeinsam die Fürsorge für ein Kind übernehmen. Das kann im Rahmen einer Paarbeziehung sein, das kann aber bei Alleinerziehenden auch sein, dass zum Beispiel Großeltern oder Freunde mit Betreuungsarbeit übernehmen, weil eben Schlaf als Bedürfnis nicht verhandelbar ist, nicht bei Eltern und nicht bei Kindern. Das heißt, wir brauchen alle Erholungspausen. Und es ist leider so, dass wir durch diese gesellschaftliche Verklärung mütterlicher Aufopferung oft an einen Punkt kommen, wo Mütter das Gefühl haben, sie dürften sich gar nicht beschweren über die Erschöpfung, die sie spüren, weil sie schließlich das gewollt haben, ne? Weil sie sich eine Familie gewünscht haben. Und es wird dann oft so getan, als müsste man quasi eine Entscheidung treffen. Entweder man will ein schönes Leben haben und sich auch mal erholen können, oder man will eine Familie. Und das ist Unsinn. Wer eine Familie hat, hat natürlich Herausforderungen und hat eine große Verantwortung und hat trotzdem ein Recht auf Pausen und Entspannung. Und es ist so, dass in vielen Familien leider da eine große Ungerechtigkeit herrscht, dass viele Väter sich aufgrund ihrer Sozialisation relativ leicht damit tun, auch sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, und dass viele Mütter aufgrund ihrer Sozialisation das Gefühl haben, das nicht zu dürfen und dann sehr große Schuldgefühle haben, wenn sie sich mal Zeit für sich nehmen und sich egoistisch fühlen. Und was die Frage nach Hilfen angeht, da ist es ganz wichtig zu sagen, dass immer, wenn die subjektive Belastung groß ist, wenn Mütter oder Väter das Gefühl haben, ich kann das Leben mit meiner Familie überhaupt nicht mehr genießen, ich funktioniere nur noch, ich fühle mich oft wie ausgecheckt in meinem eigenen Leben, ich fühle gar nicht mehr mich richtig als Teil meines Alltags, sondern ich gehe so durch die Bewegung, so ein bisschen wie ein Roboter, aber ich bin emotional so erschöpft, dass ich gar nicht mehr präsent bin in meinem eigenen Alltag, dann ist es ganz wichtig, dieses Warnsignal ernst zu nehmen. Das ist ein absolutes Warnsignal für ein klinisches Burnout. Und da ist es wichtig, entweder mit einer Hausärztin oder mit einem Hausarzt zu sprechen. Es gibt auch verschiedene Familienberatungsstellen, wo man hingehen kann. Es gibt, wenn man junge Babys hat, eine Schreibabyambulanz, wo man hingehen kann. Und gleichzeitig ist es so, auch das muss ich ehrlicherweise sagen, dass nicht an all diesen Stellen bindungsorientierte Tipps gegeben werden. Das heißt, die große Herausforderung, gerade für sehr erschöpfte Eltern, ist es, sich Hilfe zu holen, aber auch Hilfe zu holen bei Menschen oder AnsprechpartnerInnen in Institutionen, die das eigene Wertesystem, das eigene Menschenbild mittragen und nicht einfach sagen, na, wenn sie müde sind, müssen sie ihr Kind halt mal schreien lassen, dann kriegen sie auch wieder mehr Schlaf.
Du sagst, dass es ganz wichtig ist, dass Eltern im Blick behalten, wie es um ihre Kraftreserven steht. Mhm. Sind diese sehr erschöpft, dann fühlen wir uns natürlich überreizt und auch unzufrieden. Und dazu gibt es irgendwie das Modell einer Energieampel. Kannst du erklären, wie das funktioniert und wie wir die jetzt als Eltern nutzen können?
Genau. Also das ist ein Tipp, den ich Eltern gebe, um überhaupt erstmal wieder Zugang zu kriegen zum eigenen Energielevel. Ne? Viele Eltern beschreiben, dass sie im Alltag einfach funktionieren und irgendwann klappen sie quasi für sie selbst unverhofft zusammen oder rasten dann völlig aus und sie merken, sie sind völlig ausgebrannt, aber sie haben gar nicht gemerkt, wie sie sozusagen in dieses Energieloch reingerauscht sind. Und um da ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, rate ich Eltern mehrmals am Tag, so einen kurzen inneren Check-in quasi vorzunehmen und sich einfach vorzustellen, wenn ich quasi mir so einen gut gefüllten Tank vorstelle mit meinen Energiereserven, wo stehe ich denn da gerade? Ist der richtig gut gefüllt? Bin ich richtig in meiner Kraft? Dann ist meine Energieampel auf Rot und dann rutscht die sozusagen in den grünen und hellorange und dunkelorangenen Bereich. Und wenn ich völlig leer bin und nichts mehr zu geben habe, dann bin ich im grünen Bereich. Und ich frage dann Eltern wirklich ganz spontan, wo würdest du dich gerade verorten? Und sehr viele Eltern sagen dann zu mir, ich bin, glaube ich, gerade so bei Gelb oder ich bin gerade bei hellorange. Und dann ist natürlich immer der zweite Schritt zu sagen, was mache ich mit dieser Erkenntnis? Ne? Und ich schreibe in Bindung ohne Burnout darüber, wie ich selbst als Mutter in meinem Alltag meine Tagesgestaltung versuche, so gut es geht, anzupassen an den jeweiligen Füllstand meiner Energieampel. Das heißt, wenn ich morgens um 10 merke, ich bin schon im hellorangenen Bereich, weil der Morgen so anstrengend war, ich schlecht geschlafen habe, was auch immer, dann schaue ich mir an, was noch so im Kalender steht und überlege dann in dem Moment schon, wie kann ich unseren Tag so umstricken, dass meine Energiereserven geschont werden, dass ich vielleicht sogar neue Energie tanken kann. Und dann sage ich vielleicht eine Spielverabredung ab, von der ich merke, die ist mir an dem Tag zu viel. Oder ich mache eine aus, weil ich merke, das stärkt mich heute Nachmittag. Vielleicht plane ich ein Abendessen, das ich kochen wollte, um und hole stattdessen Pizza. Ja? Oder ich rufe jemanden an und frage, könntest du kommen und mithelfen? Oder ich koordiniere mich mit meinem Partner und sage, heute bin ich im dunkelorangen Bereich. Kannst du bitte die Fahrt zum Kieferorthopäden übernehmen? Ja, also es geht einfach darum, achtsam mit den eigenen Energiereserven umzugehen und nicht einfach durchzupushen, sondern zu schauen, wo kann ich kleine Änderungen vornehmen, damit ich mit meinen Reserven achtsamer sein kann. Und natürlich geht das nicht immer zu 100%. Ich bin auch schon an Tagen, wo ich im tiefroten Bereich war, mit Kindern zu Arztterminen gefahren, weil die einfach wichtig waren. Und wir Menschen sind, wenn wir grundsätzlich gesund sind, in der Lage, so eine Grenzüberschreitung auch mal zu tolerieren, ohne daran zu zerbrechen. Aber wenn diese Grenzüberschreitung zum Dauerzustand wird, dass ich quasi permanent im roten Bereich bin und einfach immer und immer weitermache, dann zieht irgendwann der Körper die Reißleine. Und das sind dann wirklich die Momente, wo wir ein medizinisches Problem bekommen, weil wir nicht mehr den Alltag so weiterleben können.
Nora, was mir auffällt, wir Eltern, wir stecken irgendwie in so einer Art Selbstoptimierungsschleife. Also mir geht das jedenfalls so. Also wenn ich denn mal Zeit habe, meine Energiereserven zu füllen, dann überlege ich natürlich, wie das möglichst effizient und mit dem größten Nutzen geht, was dann aber irgendwie wieder dazu führt, dass ich prompt ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich beispielsweise mal einer Trash-TV-Sendung hängen bleibe oder wieder auf dem Handy spiele. Gibt es denn bessere oder schlechtere Methoden, unseren Energietank wieder aufzufüllen?
Das ist eine spannende Frage. Es ist natürlich so, dass es Forschung dazu gibt, was uns in welcher Weise regeneriert. Ja, und natürlich ist es so, dass beispielsweise unsere körperliche Energie davon aktiviert wird, dass wir auch körperlich aktiv sind und etwas mit unserem Körper tun. Und wenn wir als einzige Entspannungsmethode kennen, Trash-TV zu gucken, dann werden wir irgendwann merken, wie unsere Muskeln darunter leiden. Das heißt, es ist natürlich für unseren Körper und unsere Seele gut, wenn wir unterschiedliche Entspannungstechniken kennen, die uns sozusagen auf unterschiedliche Weise gut tun. Aber in unserer Gesellschaft ist es leider sehr verbreitet, bestimmten Formen der Entspannung auch noch sowas wie einen moralischen Wert zuzuschreiben. Ne? Also wenn ich morgens um 5 aufstehe und einen grünen Smoothie trinke und Yoga mache, dann habe ich irgendwie ein moralisch höherwertiges Gefühl von so starte ich gut in meinen Tag, als wenn ich so lang wie möglich schlafe und dann schnell einen Kaffee trinke, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber ein Bein stellen und unsere eigene, für uns passende Entspannung sozusagen schon wieder in ihrem Wert mindern, indem wir dann ein schlechtes Gewissen damit verknüpfen, dass wir uns so entspannen, wie wir es tun und nicht, wie es vielleicht ideal wäre. Entspannung ist letztlich moralisch neutral. Alles, was uns gut tut, alles, was uns hilft dabei, unser überreiztes Nervensystem in den Ruhezustand zu versetzen, ist gut. Und wenn wir da über Instagram-Posts scrollen oder wenn wir Fernsehen schauen oder wenn wir uns mit einer Freundin unterhalten oder wenn wir einen Mittagsschlaf machen und uns das gut tut und hilft, ist das gut. Und wenn wir selber merken, ich verbringe jede Pause damit, zum Beispiel auf Social Media zu sein und ich fühle mich danach aber gar nicht erholt, ja, dann ist das ein wertvoller Punkt zu sagen, Moment, vielleicht bräuchte ich was anderes, vielleicht kann ich mein Ritual ändern, vielleicht merke ich, dass mir ein Spaziergang gerade besser tun würde oder so. Aber da geht es dann nicht darum, so einem äußeren Anspruch zu genügen, ne? Wie entspannen sich perfekte Mütter, sondern es geht eher darum, nach innen zu schauen und zu sagen, was spüre ich, was mir gut tut. Und für viele Menschen sind das eben manchmal auch Erfahrungen wie eine Serie gucken oder einen Post auf Instagram lesen, weil die dieses Bedürfnis nach einer gewissen Zerstreuung und gleichzeitig nach einer gewissen Stimulation gut bedienen.
Viele Eltern heute haben ja ein relativ klares oder deutliches Bild davon, wie sie als Eltern sein wollen. Das ist eine neue Entwicklung, sage ich mal, denn in den letzten Jahrzehnten waren Eltern einfach nur Eltern und haben vor allem versucht, Kinder körperlich unversehrt groß werden zu lassen und ihnen auch eine halbwegs sichere Zukunft zu ermöglichen. Wir als Kinder sollten also möglichst gut funktionieren, um auch gut zurechtzukommen. Das hat bei den Eltern unserer Generation jetzt aber dazu geführt, dass wir den Leistungsgedanken sehr tief verankert haben. Und das führt dann zu Problemen, weil wir das Verhalten unserer Kinder so als persönliche Leistungsbewertung empfinden. Wie kommen wir denn da raus?
Ja, das ist echt ein großes Thema für viele Eltern, dass sie sehr tief verinnerlicht haben, dass das Kind, das sie haben, quasi das Produkt ihrer Erziehung ist und an diesem Kind kann man ihren Erfolg ablesen. Und da haben mich auch tatsächlich schon öfter Menschen gefragt, ob ich nicht einen großen Druck verspüre, sozusagen als Erziehungsexpertin die wohlerzogensten Kinder haben zu müssen, weil ja sonst meine Kinder quasi der Beweis wären, dass meine Methode nicht funktioniert. Ne? Und das finde ich ganz interessant.
Die Methode.
Genau, zu sagen, was ich hier in den Mittelpunkt meiner Arbeit stelle, ist keine Methode, das ist eine Haltung, ne? Das sind Impulse, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse und Gedanken, moralische Überlegungen auch, aber ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich sozusagen die Qualität meiner Elternschaft in meinen Kindern widerspiegeln muss. Natürlich gibt es Momente, die kennen wir alle, wo wir ein Kind sehen, das vielleicht etwas macht, was uns berührt, weil es sehr empathisch handelt oder sehr fürsorglich und wir dann manchmal so denken, ah, hat es sich doch was mitgenommen, ne? Oder es lernt da, glaube ich, was Gutes bei uns so. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass wir uns als Eltern klar machen, dass unsere Kinder ihre eigenen Persönlichkeiten sind. Die haben schon ganz viel mitgebracht. Die entwickeln sich unter unserer Fürsorge, aber nicht nur durch unsere Fürsorge, ne? Wir haben als Eltern Einfluss auf unsere Kinder, aber unsere Kinder sind auch beeinflusst von den Freunden, mit denen sie ihre Zeit verbringen, mit den FreundInnen, mit denen sie sich in ihrer Freizeit umgeben. Die sind beeinflusst von Lehrkräften, die sind beeinflusst von Großeltern, die sind in einem ganzen Netz von Beziehungen aufgehoben und nehmen sich dort die verschiedenen Impulse für sich mit, die für sie gerade interessant sind. Und es ist einfach wichtig, sich da emotional an einen Ort gesunder Abgegrenztheit zu begeben. Ne? Also sich ganz klar zu machen, mein Kind ist nicht ich und mein Kind ist auch kein Spiegel meiner Erziehung. Mein Kind ist kein Produkt meiner Elternschaft, sondern mein Kind ist ein eigenes Individuum mit seiner ganz eigenen Charakter, Melodie. Und ich kann dankbar und stolz sein, diesen Werdegang begleitet zu haben. Und wenn ich hier und da Spuren hinterlassen habe, ne, kann ich mich an denen erfreuen. Und gleichzeitig darf ich auch einfach über mein Kind die Erfahrung machen, dass nicht alles im Leben in meiner Hand liegt, dass ich nicht alles steuern und kontrollieren kann, sondern dass ich manchmal einfach sozusagen in der ersten Reihe sitze und die Entwicklung eines eigenen Individuums beobachten und begleiten darf, das aber seinen eigenen Weg geht.
Okay. Wir sollten uns also gar nicht darauf konzentrieren, gute Eltern zu sein, sondern quasi mit unseren Kindern einfach liebevolle Beziehungen pflegen. Mhm. Worauf kommt es denn da im Besonderen an?
Es ist aus der Bindungsforschung ja klar ersichtlich, dass für sichere Bindungen, die so wertvoll sind für ein menschliches Leben, eben zwei Faktoren ausschlaggebend sind, nämlich Feinfühligkeit und Responsivität. Das heißt, Kinder entwickeln sich seelisch und körperlich gesund, wenn sie spüren, da ist eine Person, die will sich in mich hineinversetzen, die fühlt mit mir, ja, die schwingt mit mir mit und die ist responsiv, das heißt, die reagiert auf mich. Und responsiv sein ist wirklich einfach das Gegenteil von ignorieren, ja, und das ist eigentlich eine zutiefst menschliche und natürliche Verhaltensweise, dass wenn ein Kind weint oder ein Kind sich wehgetan hat oder ein Kind unglücklich wirkt oder auch ein Kind sich freut, dass wir den Impuls haben, darauf zu reagieren, ne, mit dem Kind dann in eine Beziehung zu treten und eben mit ihm in Verbindung zu gehen über dieses Gefühl. Und dass man das heute Eltern so explizit sagen muss, sozusagen, ihr dürft auf eure Kinder reagieren, hat eben viel mit der autoritären Erziehungsgeschichte in unserem Land zu tun, wo eben oft das Ignorieren von Kindern, gerade auch von kindlichem, in Anführungszeichen, Fehlverhalten empfohlen wurde als Erziehungsmaßnahme. Das heißt, wir müssen in gewisser Weise verschiedene Erziehungsmuster wieder verlernen, um unseren Kindern da eine gute Basis geben zu können. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir als Eltern uns nicht in diesem Klein-Klein von Erziehungstipps verlieren, sondern den Fokus aufs Wesentliche beachten. Ich habe gerade gestern einen Vortrag gehalten, wo sich auch wieder eine Mutter gemeldet hat und mir gesagt hat, sie hat so große Sorge, dass sie die Erziehung ihres Kindes versaut, denn sie sagt immer mal wieder Wenn-Dann-Sätze. Und sie hat gelesen, dass Wenn-Dann ganz schlimme Worte sind und dass sie die nicht sagen darf, wenn sie nicht die Beziehung zu ihrem Kind gefährden will. Und dann habe ich nochmal mit ihr darüber gesprochen, dass die Worte Wenn und Dann grundsätzlich total neutral sind. Wenn ich meinem Kind erkläre, wenn die Sonne untergeht, dann wird's dunkel, ist das überhaupt nichts Schlimmes. Das Schwierige ist, wenn wir unserem Kind anfangen zu drohen, wenn wir ihm Angst machen, wenn wir sagen, wenn du das nicht tust, dann passiert dir aber was. Das kann ich meinem Kind aber auch sagen, ohne Wenn und Dann zu verwenden. Das heißt, ich muss sozusagen mich nicht auf diese Details stürzen, ob ich jetzt den pädagogisch perfekten Satz formuliere, sondern ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich ich will meinem Kind keine Angst machen. Ich will Angst nicht als Erziehungsmittel nutzen. Und dann muss ich mich nicht darin verlieren, dass ich irgendwo mal gelesen oder gehört habe, dass diese Formulierung jetzt verkehrt ist, sondern ich kann mich darauf konzentrieren zu sagen, wenn ich mich in meinem Alltag gut um mich und meine Bedürfnisse kümmere und feinfühlig und responsiv mit meinem Kind umgehe, dann ist die Grundlage für ein gutes Aufwachsen schon mal gegeben. Und wenn ich dann selber eben auch nicht so ausgebrannt bin, sondern meine Energieampel gut im Blick habe, auch mal 5 Grade sein lasse, auch mal bei schönstem Sonnenschein sage, heute bleiben wir drin und gucken einen Film, ich bin zu müde für Schwimmbad oder Spielplatz, dann werde ich in den Momenten, wo es drauf ankommt, eher die Kapazitäten haben, auch ein schwieriges Gefühl angemessen zu begleiten und eben nicht in eine Drohung zu verfallen. Dafür muss mir niemand sagen, welchen Satz ich da exakt sagen muss, sondern ich muss sozusagen an einem emotionalen Punkt sein, wo ich mein Kind als schutzbedürftigen, liebesbedürftigen Menschen ansehen kann und nicht vor lauter Überreizung und Überforderung quasi mein Kind als meinen Gegner ansehe. Und darauf kommt es an. Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren, auf ein gutes familiäres Miteinander und nicht uns so ins Boxhorn jagen lassen von diesen unzähligen Erziehungstipps, was man alles auf keinen Fall machen und sagen darf, weil man sonst die Beziehung zum Kind zerstört. Das ist einfach auch nicht der Fall. Und wir wissen aus der Bindungsforschung ganz klar, dass Bindung, eine sichere Bindung, widerstandsfähig und resilient ist, dass sie ganz viele Fehler verzeiht, dass sie Fehler auch braucht, ne, weil die auch eine Lernchance sind für Kinder wie Eltern, und dass man auch entstandene Verletzungen reparieren und heilen kann, wenn die gemeinsame Basis stimmt.
Nora, du hast ja ein Buch über dieses Thema geschrieben, hast du schon gesagt, das heißt Bindung ohne Burnout. Und was ich persönlich wahnsinnig spannend in deinem Buch fand, war das Konzept der moralischen Neutralität. Das klingt jetzt erstmal etwas sperrig, ist aber eine super Sache. Was verbirgt sich denn dahinter?
Also dieser Begriff moralisch neutral, der stammt ursprünglich nicht von mir, sondern von Casey Davis, einer US-amerikanischen Therapeutin, die selbst neurodivergent ist und die sehr viel arbeitet mit Erwachsenen, die große Schwierigkeiten haben, zum Beispiel im Alltag all ihre Anforderungen in Sachen Haushalt und so weiter zu bewältigen, weil sie zum Beispiel ADHS haben und sich dann einfach schwer tun mit diesen Strukturen. Und was sie eben in ihrer therapeutischen Arbeit festgestellt hat, ist, dass viele Menschen, die mit bestimmten Dingen zu kämpfen haben in ihrem Alltag, oft mit zwei Dingen zu kämpfen haben. Einerseits mit der tatsächlichen Aufgabe, also sowas wie das Wohnzimmer ordentlich halten, und dann aber als zweites auch noch mit der Selbstbeschämung, die damit einhergeht, einen bestimmten gesellschaftlichen Standard nicht erfüllen zu können. Das heißt, diese Menschen fühlen sich oft als moralische Totalversager, weil sie quasi ihren Selbstwert daran knüpfen, dass man doch ein ordentlicher Mensch mit einem immer geputzten Haus sein muss oder so. Und sie hat dann eben diesen Begriff der moralischen Neutralität entwickelt und hat gesagt, es gibt bestimmte Herausforderungen und Probleme im Leben und die können wir auch angehen, aber dein Haushalt ist moralisch neutral. Deine Wäscheberge sind moralisch neutral. Ob du Tiefkühlpizza machst oder Rehbraten zubereitest, ist moralisch neutral. Das sagt nichts über dich, deinen Wert als Mensch aus, sondern moralisch ist das alles gleich. Die Frage ist, wie geht es dir damit? Was brauchst du, damit du in deinem Leben zufrieden sein kannst? Und diesen Ansatz finde ich so interessant und so gut und habe den quasi hergenommen und übertragen auf ganz viele Herausforderungen von Elternschaft und habe eben in meinem Buch Bindung ohne Burnout erklärt, dass beispielsweise dieses Thema Medienkonsum in der Familie, ne, wie viel dürfen Kinder gucken oder nicht gucken oder zocken oder nicht zocken, oft eben ja auch mit ganz vielen Scham- und Schuldgefühlen belegt ist. Dass Eltern oft das Gefühl haben, es ist moralisches Versagen, wenn sie ihrem Kind noch eine weitere Folge Bobo Siebenschläfer erlauben. Und da plädiere ich eben auch dafür, diese moralische Selbstbeschämung aus der Elternschaft zu nehmen und sich selbst zu überlegen, wie möchte ich mit meinem Kind zusammenleben? Was ist mir da wichtig? Aus welchen Gründen? Ja, was kann ich vielleicht manchmal auch nicht umsetzen, obwohl ich es wichtig fände, weil ich einfach zu erschöpft dafür bin? Und dann kann ich das anerkennen. Jetzt ist die Situation gerade so, ohne mich selbst dafür fertig zu machen und ohne eben in diese moralische Bewertung zu kommen. Und ich habe eben gemerkt, dass wenn ich mit Eltern darüber spreche und immer wieder diese Sätze wiederhole und sage, dein Abendessen ist moralisch neutral. Wie lange die Einschlafbegleitung dauert, ist moralisch neutral. Ob ihr zusammen das schafft, die Hausaufgaben zu machen oder nicht, ist moralisch neutral. Ne? Dass das für Eltern ein hohes Entlastungspotenzial hat. Nicht, weil damit die Aufgaben kleiner würden, aber weil sie damit die Aufgaben isoliert von ihrem Selbstwert betrachten können.
Okay. Das, du hast ja gerade die Medien angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass das so ein Riesending irgendwie ist in der heutigen Elternschaft. Ja. Du plädierst dafür, Medien nicht als Endgegner zu betrachten und dass wir die zugunsten der eigenen Erholung jetzt auch ohne schlechtes Gewissen einfach unseren Kindern mal erlauben dürfen. So. Warum ist es denn eigentlich bei uns in Deutschland so ein großes Thema? Und was machen deine Kinder?
Also es ist eine tatsächlich sehr spannende Frage, warum dieses Medienthema in verschiedenen Ländern sehr hitzig diskutiert wird, aber in keinem Land mit so viel moralischer Bewertung belegt ist wie in Deutschland. Ich habe da verschiedene Theorien dazu, warum das so ist. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass in Deutschland ja die Anthroposophie entstanden ist, eine Geisteslehre, die zum Beispiel auch die Basis der Waldorfpädagogik darstellt. Und diese Geisteslehre ist eben sehr, sehr medienkritisch. Also zur Zeit der Entstehung hat Rudolf Steiner sich sehr, sehr kritisch über Bücher geäußert und hat sehr stark vermittelt, dass Kinder sozusagen durch die unmittelbare Erfahrung der Umwelt lernen sollen und nicht durch die mittelbare Erfahrung durch Medien. Und das hat sich sozusagen dann fortgesetzt in der Anthroposophie, dass eben mit modernen Bildschirmmedien sehr gehadert wird, sehr davor gewarnt wird, sehr, sehr kritisch auch betrachtet wird, wenn zum Beispiel kleine Kinder Fernsehen, aber auch ältere Kinder zum Beispiel am Computer spielen. Und diese Waldorfpädagogik hat auch über die Waldorfschulen und Kindergärten hinaus in Deutschland einen großen Einfluss auf den pädagogischen Diskurs, aber zum Beispiel auch auf Entscheidungen von Kinderärzten. Also es gibt in Deutschland die strengsten Medienempfehlungen weltweit von KinderärztInnen für den Umgang mit Bildschirmmedien. Und die sind ganz maßgeblich beeinflusst von anthroposophischen ÄrztInnen, die sozusagen ihre persönlichen Ideologien und Überzeugungen da eingebracht haben. in die Medienempfehlungen, die jetzt alle KinderärztInnen aussprechen. Das ist tatsächlich eine deutsche Besonderheit. Und das sorgt dann dafür, dass sehr viele Menschen in Deutschland eben ein besonders großes Unsicherheitsempfinden haben, was Bildschirmmedien angeht. Sehr viele Ängste, sehr viele Schuldgefühle, auch sehr viele sehr absolute Vorstellungen im Kopf haben. Ne? Also im Sinne von keinerlei Medien bis drei und nie länger als eine halbe Stunde am Tag. Und man darf ein Kind nie vor dem Fernseher parken, sonst hätte man kein Kind bekommen dürfen. Und so, ne, sie sehr rigide Regeln im Kopf haben. Und ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Bildschirmkonsum ein komplexes Thema darstellt. Und wenn Kinder zum Beispiel sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, dann fehlt ihnen diese Zeit, die sie vor den Bildschirmen verbringen, im Zweifelsfall eben auch für andere Erfahrungen, die für ihre Entwicklung wichtig sind. Ne? Also Stichwort Bewegungserziehung, dass es wichtig ist, dass Kinder in der Natur sind, dass Kinder verschiedene Bewegungsimpulse haben, dass Kinder auch miteinander spielen, ne? Also im sozialen Bereich Fortschritte machen. Und wenn ein Kind jeden Tag 7 Stunden vorm Bildschirm sitzt, dann geht da einfach wertvolle Zeit verloren, die für andere Dinge wichtig wären. Das heißt aber nicht, dass Bildschirmzeit im Rahmen einer Kindheit, die mit sehr, sehr unterschiedlichen Impulsen sozusagen beschenkt ist, nicht auch ihren Platz haben darf. Und das wird in nahezu allen Ländern so gesehen. Also es ist tatsächlich so, dass in England, in Frankreich, in den USA die offiziellen Empfehlungen alle sagen, Bildschirmzeit in einem moderaten Maße ist völlig in Ordnung. Es geht einfach darum, dass Kinder sozusagen vielfältige Spiel- und Bewegungserfahrungen in ihrem Alltag auch haben. Und es ist tatsächlich so, dass in den meisten Ländern mittlerweile anerkannt wird, dass Bildschirmmedien auch ein immenses Entlastungspotenzial für Eltern haben und dass es gut und richtig ist für gerade hochbelastete Familien, wenn dieses Potenzial auch genutzt wird. Es ist tatsächlich so, dass der Einsatz von Bildschirmmedien in manchen Situationen der Gewaltprophylaxe dient, also letztlich einen Kinderschutzaspekt hat. Denn es ist so, dass wir nachweisen können, dass Eltern, die sehr, sehr belastet sind, gerade übrigens auch Eltern, die sehr herausfordernde Kinder haben, die ständig beschäftigt werden wollen, die sehr wenig mit sich selber anfangen können, oft in ausgebrannte Überforderungszustände geraten, die dann teilweise in physische Gewalt münden, ja, wo diese Eltern dann die Kinder schütteln oder denen eine runterhauen, weil sie einfach nicht mehr können. Und da ist tatsächlich manchmal die erkaufte Pause, ja, durch eine halbe Stunde oder durch eine Stunde Medienzeit, die Intervention, die dazu führt, dass Eltern dann wieder runterkommen können, Kraft sammeln können und dann eben nicht körperlich übergriffig werden. Das heißt nicht, dass man sozusagen am aggressiven Punkt sein muss, um seinem Kind mal eine Folge von Bildschirm zu erlauben, sondern es geht mir einfach darum, dass wir Bildschirmmedien nicht verteufeln dürfen, dass wir sie nicht als den Erzfeind ansehen dürfen, sondern dass wir diese Angst verlieren dürfen, dass Bildschirme unseren Kindern schaden und dass wir hinschauen können und sagen, wie können diese Bildschirmmedien, die uns umgeben, ein gesunder Teil unseres Familiengefüges sein, sodass sie nicht zu viel Raum einnehmen, aber den Raum, der unseren Kindern gut tut, der uns gut tut. Und das kann sich je nach Belastungssituation eben auch immer mal wieder ändern.
Ja, was für ein wunderbares Schlusswort. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema lesen wollt, dann können wir euch natürlich Noras Buch Bindung ohne Burnout aus dem Belz Verlag sehr ans Herz legen. Darin findet ihr auch tolle Ideen für mehr Leichtigkeit im Hier und Jetzt und tolle Bindungsbooster, die eurer Eltern-Kind-Beziehung wirklich gut tun. Und wir dürfen parallel zum Erscheinen dieser Folge auch ein Buch von Nora bei Instagram verlosen. Schaut gerne bei uns dort mal vorbei. Und wenn ihr nicht bei Insta unterwegs seid, dann könnt ihr alternativ gewinnen, indem ihr uns eine Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Nora schreibt. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge und sagen, liebe Nora, ganz, ganz herzlichen Dank. Also meine Stressampel ist durch dich jetzt gerade vorübergehend auf tief dunkelgrün gesprungen.
Oh, sehr schön.
Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und auch die Ermutigung.
Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gerne zu euch in den Podcast.
Das ist total schön zu hören und wir begrüßen dich mit Sicherheit auch bald wieder. Wenn ihr nämlich mehr von Nora hören wollt bis dahin, dann schaut doch gerne mal in unsere Shownotes oder in unseren Blog, weil dort verlinken wir für euch die Folgen mit Nora, die ihr bei uns im Podcast im Archiv findet und die sind wirklich alle super spannend. Über familienergänzende Betreuung haben wir gesprochen, über Noras großartigen Familienkompass oder auch gefühlsstarke Kinder, also ganz, ganz tolle Themen. Ja, auch diese Folge war wieder wirklich ganz, ganz toll, Nora. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und sagen für heute erst einmal Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.